Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge unseres Monkey Expedition Podcasts. Heute mal wieder, Klammer auf, leider Klammer zu, ohne Felix an meiner Seite. Dafür aber mit einer Interviewpartnerin aus Hamburg, nämlich Merle Seemann. Und ich freue mich super auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt, über welche spannenden Themen wir heute so plaudern werden. Wir haben uns vor noch gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt über das gute alte Internet, als ich relativ frisch, neu und noch sehr naiv auf dem Coaching-Markt unterwegs war, obwohl so naiv auch nicht, aber schon so als Laie auf der Suche war nach gleichgesinnten Menschen und nach Inspiration und ja, bin dann da auch relativ schnell auf Merle gestoßen und habe ihr im letzten Jahr direkt mal eine Nachricht geschrieben, dass ich das Profil so wunderbar finde und auch die Räumlichkeiten, über die wir auch heute nochmal sprechen müssen quasi, weil ich instant verliebt war. Und ja, Merle, ich begrüße dich. Hallo, herzlich willkommen bei uns.
Danke, dass ich hier sein darf. Hallo, Sascha.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mal direkt was mitgebracht und würde mal aus deiner Mail-Signatur zitieren.
Sehr gerne.
Traumasensible systemische Beratungen und Aufstellungen, ganzheitliches, körperorientiertes und traumasensibles Coaching, Reiki-Behandlung und Ausbildung, Klammer auf, 1 bis 4, Klammer zu, Einzel- und Gruppenbegleitungen, Ausbildungen, Workshops und Retreats.
Puh.
Wow. Ja, das stand oder steht in deiner E-Mail-Signatur.
Das stimmt,
ja. Ja, magst du, auch wenn ich jetzt gerade schon vielleicht schon fast schon zu viel verraten habe, gern auch nochmal dich etwas vorstellen und was du so machst und vielleicht nochmal das ein oder andere ergänzen, was ich vielleicht gerade außen vor gelassen habe?
Sehr, sehr gerne. Also ich bin Merle, ich bin 36 Jahre alt, lebe in Hamburg, arbeite in Hamburg. Und bin seit 2018 selbstständig mit dem, was ich so tue. Und mein Fokus liegt wirklich auf der Aufstellungsarbeit, auf der traumasensiblen Aufstellungsarbeit und auf den Reiki-Ausbildung im Moment noch. Und biete das hier für Privatklienten an, also für Selbstzahler. Und bin eigentlich Ergotherapeutin vom Grundberuf und habe mich dann einfach irgendwann selbstständig gemacht und bin jetzt hier in eigener Praxis und feier es ab.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, vor allem in der Praxis. Also da müssen wir auf jeden Fall, wenn wir das veröffentlichen, auch nochmal wirklich für visuelles Material sorgen. Denn ich finde deine Räumlichkeiten außergewöhnlich schön. Und war auch, also ich würde mal behaupten, fast schon aufdringlich bei der Botschaft, dir zu vermitteln, wie gut ich das finde. Und ich weiß mittlerweile auch, dass ganz besonders in so einem Coach oder im Kontext Coaching oder auch in der Zusammenarbeit mit Menschen, wenn es auch um tiefere Themen geht, wie wichtig so eine Räumlichkeit auch wirklich sein kann.
Ja.
Wie viel Anteile auch eben so eine Räumlichkeit oder so eine Praxis eben mit sich bringen kann. Wenn es halt einfach nicht nur so ein Kabuff ist, wo irgendwie der Besen auch noch rumsteht oder so, sondern ne, wenn es einfach schön ist, so wie auch immer man das am Ende noch wirklich definieren mag.
Ja.
Du hast gerade erwähnt, dass du, du machst das ja nun schon du machst es ja schon länger jetzt mit deiner Selbstständigkeit. Du warst vorher aber Ergotherapeutin oder hast Ergotherapie gelernt.
Genau,
wie hat sich das alles so ergeben?
Ich bin seit 2009 Ergotherapeutin für den psychisch-funktionellen Bereich und habe direkt 2010 dann auch direkt die Aufstellungsausbildung gemacht und Coaching-Ausbildung parallel gemacht. Weil ich einfach richtig coole Arbeitgeber hatte, die da voll Bock drauf hatten. Und habe dann jahrelang in der Praxis gearbeitet mit psychisch funktionellen Klienten und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das, was ich eigentlich machen möchte, mit Patienten nicht so möglich ist, in der Praxis umzusetzen. Also ich wollte gar nicht mehr mit erkrankten Menschen schon arbeiten, sondern gerne früher ansetzen und prophylaktisch eher arbeiten. Und habe halt auch gemerkt, so im Ergo-Kontext, da hatte ich so 9 bis 10 Klienten am Tag, ne? Also da war nicht viel Raum für wirklich Prozess. Das war so ein Abarbeiten und so ein Funktionieren. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das überhaupt gar nicht mehr gut tut. Und die Klienten aber auch gar nicht so richtig viel davon mitnehmen, weil das immer wie so ein, ja, wie so Symptombehebung, aber gar nicht an die Ursache rankommen in der Zeit. Und mir, ich hatte halt total Lust, mehr prophylaktisch zu arbeiten und mit Menschen, die wirklich auch Lust haben und Eigenmotivation haben und ja, richtig Kraft noch in ihrer Kraft sind, bevor es sozusagen wirklich in die Erkrankung geht. Und dann habe ich überlegt, ich wollte eigentlich mich schon früher selbstständig machen, war dann aber gerade frisch Mama geworden und habe mich da noch nicht getraut. Und dann bin ich das zweite Mal Mama geworden und habe mich dann in der Elternzeit entschlossen, das jetzt umzusetzen und nicht nochmal zurückzugehen. Und dann habe ich aber das erste Mal, ich bin zurückgegangen und habe mich dann parallel selbstständig gemacht. Und das war auch der richtige Schritt für mich.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil mich das immer ganz besonders interessiert, wie wie dieses Verabschieden von diesem Arbeitnehmer-Arbeitnehmerin-Verhältnis, wie das so für dich überhaupt erst möglich war, weil ich glaube, dass das oftmals so ein Riesenthema ist, eben auch, also nicht nur auf der einen Seite diesen Wunsch zu verspüren, okay, ich brauche hier eine Veränderung, also es ist relativ klar und du hast ja gerade gesagt, es war schon zu einem vorherigen Zeitpunkt auch schon relativ klar.
Ja.
Und jetzt witzigerweise, also habe ich jetzt so rausgehört, okay, dann bist du Mama geworden, dann hast du das vielleicht erstmal noch mitgenommen und erstmal nochmal abgewartet, wie ist es dann überhaupt? Und dann beim zweiten Mal hast du ja dich dann doch entschieden, das dann parallel aufzubauen. Gab es denn da irgendwie nochmal so einen besonderen Punkt, an dem du für dich festgestellt hast, okay, jetzt muss ich diesen Schritt gehen oder war das einfach im Laufe des Prozesses?
Nee, es gab tatsächlich einen Punkt. Also erstmal liegen zwischen meinen Kindern 6 Jahre. Das heißt, es gab einfach 6 Jahre auch Eigenentwicklung und ein bisschen mehr Arsch in der Hose auf jeden Fall. Und es gab aber diesen einen Punkt, ich weiß noch, ich war kurz vor Ende meiner Elternzeit und es haben mich Klienten angesprochen, also alte Patienten, die gefragt haben, wann ich denn endlich wiederkomme und ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit denen privat weiterzuarbeiten, was natürlich darf ich natürlich nicht. Und das war für mich aber wie so ein, okay, krass, dass der Bedarf ist da. Die sehen anscheinend auch irgendwas in mir und in meiner Arbeit. Und dann war es auch einfach so ein persönlicher Punkt, dass ich so wirklich Frust gespürt habe, zurück in so eine Vollzeitstelle mit 2 Kindern und das zu machen, was ich gut kann und was mir auch am Herzen liegt und gleichzeitig noch aber so viel mehr geht.
Ja.
Und da gab es so einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie. Und dann habe ich es einfach gewagt. Und ich habe auch gar nicht lange gebraucht. Also es kam dann plötzlich auch von außen wahnsinnig viele Anfragen, ohne dass ich danach offiziell gefragt habe. Und dann gab es die ersten Anfragen, ob ich nicht mal eine Reiki-Ausbildung geben möchte, weil die das lernen wollen. Und dann gab es Anfragen, ob ich auch Einzelbegleitung mache und dann hatte ich auf einmal so viele Anfragen, dass irgendwo ein Raum her musste. Und dann habe ich mich irgendwo erstmal eingemietet. Die ersten Sitzungen bin ich dann noch zu denen nach Hause gefahren. Und irgendwann war es dann so, dass ich plötzlich dachte, jetzt habe ich so viel, jetzt brauche ich einen größeren Raum. Dann hatte ich einen größeren Raum in Eimsbüttel. Und dann nach 2 Jahren war es klar, dass ich noch einen größeren Raum brauche, weil noch mehr Bedarf ist. Und ich hatte nie ich hatte nie die Situation, dass ich irgendwie dachte, oh, wie bezahle ich das jetzt alles oder wie kommt das ins Laufen? Das ist irgendwie alles von alleine passiert. Das ist auch irgendwie so eine Luxussituation, weil ich werde oft gefragt, Merle, wie hast du das am Anfang gemacht? Wie sind die Klienten zu dir gekommen? Und ich kann diese Frage ehrlich gesagt nicht beantworten, weil die einfach gekommen sind. Ja.
Das finde ich ist immer ein ganz, ganz spannender Aspekt und auch wahrscheinlich so der Naja, natürlich der Aspekt, den viele Leute interessiert. Denn also irgendwie unabhängig davon, dass wir in unserem Kontext auch immer viel über Gefühlsebenen sprechen, aber eine Entscheidung zu treffen oder eine Veränderung zu forcieren, die auf einer rationalen und gefühlsbetonten Ebene irgendwie getroffen oder angegangen werden soll, bringt ja auch nicht immer direkt Geld. Also in Form von, das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch viel vorstellen. Ich weiß aber, dass ich nicht unbedingt davon leben kann. Und das ist, glaube ich, immer eine ganz spannende Frage, wie und was macht es dann halt überhaupt möglich? Und ich habe auch schon so viele verschiedene Geschichten gehört und es gibt ja viele Ratgeber und viele Bücher und Literatur und wie man was wie am besten machen sollte. Und ich glaube auch, dass es da viele sinnvolle und hilfreiche Dinge gibt, die man beachten sollte, wenn man in die reine, volle Selbstständigkeit geht. Aber ich denke dennoch, dass es auch immer noch höchst individuell ist, wie schnell so eine Erfolgsgeschichte verzeichnet werden kann. Und bist du in einem Bereich, in dem du schon vielleicht eine potenzielle Zielgruppe bedienen kannst, abholen kannst, weil sie schon ein Stück weit in deinem Pool existiert oder existiert hat? Oder bist du irgendwie in einem Bereich unterwegs, in dem du ja wirklich auch, naja, Neuland betrittst, in Anführungsstrichen? So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, der dafür sorgen kann, ob du relativ schnell an Kundschaft kommst oder eben nicht.
Total. Also ich habe natürlich nicht meine Klienten oder Patienten mitgenommen, und gleichzeitig wusste ich genau, wie ich mich bewege und wo, in welchem Feld ich mich bewege. Ich habe einfach fast 10 Jahre Erfahrung vorher gehabt in diesem Bereich. Ne? Und für mich war das jetzt nicht, wie mache ich das eigentlich? Beziehungsweise das Wie mache ich, das war schon da, aber nicht das Was mache ich da. Also das Was war für mich völlig klar. Das war 0,0 die Frage. Für mich war eher die Frage, wie mache ich das jetzt als eigenständige Person? Und das hat lange gebraucht, bis ich mich die Umsetzung getraut habe, aber es gab für mich dann einfach kein Zurück mehr. Und dadurch habe ich mich auch getraut, diesem Wie zu begegnen. Und das ging dann irgendwie auch alles leichter als gedacht, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja. Ja, aber das ist, ich meine, letztendlich ist das ja so, also für dich ja dann auch am Ende eine super Bestätigung auch zu sagen, irgendwie ich bin den Weg gegangen und das hat sich bisher gelohnt. Und ich habe auch von Anfang an das Gefühl gehabt, dass du bei dem, was ich gesehen habe, und wir waren da ja zu Beginn auch eher noch spärlich im Kontakt, habe ich schon so das Gefühl gehabt, relativ schnell auch so ein Gefühl zu bekommen, wen trifft man so, also wenn wir jetzt mal bei Instagram bleiben, wen trifft man immer mal wieder irgendwo? Wer turnt da rum? Wer ist da aktiv? Wer ist irgendwo vernetzt? Was tun die Leute eigentlich so? Und was vermitteln die mir? Also mit der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, was sie veröffentlichen, was sie sagen, welche Botschaften sie haben. Und da habe ich bei dir schon relativ früh das Gefühl gehabt, also nicht nur, dass deine Räumlichkeiten halt einfach unfassbar geil aussahen, sondern auch der Inhalt und das, was deine Haltung entspricht und so. Und da bist du ja dann auch noch nicht mal so in so einem, ich würde mich jetzt auch nicht in so einem klassischen Coaching-Kontext sehen und wer auch immer das dann auch, zu bewerten ist, was jetzt klassisch ist oder nicht. Aber du bietest ja eben halt noch Dinge an, die jetzt, die ja vielleicht den Coaching-Aspekt etwas extrahieren, also den Rahmen etwas erweitert. So, ne? So wie ich vielleicht in dem Bereich sage, okay, ich gehe in visuelle, grafische Bereiche, bist du ja halt eher so mit dem Körper unterwegs und bietest ja eben halt auch eben Behandlungen und Ausbildungen an. So für dich, wenn ich jetzt so mal die Frage reinbringen würde, was Professionalität für dich auszeichnet, was würdest du da antworten auf diese Frage, wenn es eine pauschale Antwort geben würde? Wenn nicht, hol gerne aus.
Nee, ich willst du eine schnelle oder eine lange Antwort?
Wir haben noch Zeit für eine lange.
Also für mich zeichnet Professionalität auf jeden Fall aus, dass ich verkörpere, was ich tue und nicht einfach nur auswendig gelernt habe. Also ich weiß ja auch noch, wie ich angefangen habe zu arbeiten. Und in all diesen Jahren habe ich so tausend von viele Ausbildungen gemacht. Und ich dachte am Anfang auch schon, ich habe den Löffel der Weisheit gefressen. Ne? Und merke aber jetzt im Laufe der Jahre und auch durch viel Selbsterfahrung, durch viel Selbsttherapie und Selbstcoaching und Supervision, Intervision, all das, dass ich wirklich verkörpere das, was ich da tue. Und wirklich selbst erfahren habe, was ich da erzähle und merke einfach den Unterschied zwischen der Merle noch vor, ja, die gerade frisch aus der Ausbildung raus ist und ihren Patienten was erzählt hat und der Merle, die jetzt hier in ihrer Praxis sitzt und Kurse gibt und selber das erfahren hat, was sie da sagt und merke halt auch, dass ich die Dinge ganz anders transportieren kann, weil ich einfach fühle, was ich da sage, statt dass ich es nur denke.
Ja.
Und das ist für mich wirklich der feine Grad, dass das für mich professionell macht und vor allen Dingen dadurch, dass ich erfahre oder erfahren habe, was wovon ich rede, weiß ich auch, wo meine Grenzen sind und vor allen Dingen meine Grenzen der Kompetenz. Weiß meinen Rahmen. Also ich weiß, wo ich über meine Kompetenzen gehe und ich weiß, wo ich mich innerhalb meiner Kompetenzen bewege. Und das zeichnet für mich auch Professionalität aus. Also dass ich weiß, wo bis wohin und nicht weiter und was sind hier überhaupt meine Aufgaben und was sind vor allen Dingen nicht meine Aufgaben. Und das klar zu trennen und das auch so zu vermitteln, das würde ich als professionell bezeichnen.
Mhm.
Ja.
Ja, es ist, glaube ich, auch eine nicht ganz so einfache Frage, weil sie auch nicht so schnell und so einfach zu beantworten ist. Aber ich finde, das, was du gerade am Ende nochmal gesagt hast, ist mir auch, es begegnet mir immer wieder, wenn ich auch mit Menschen darüber spreche, was ist Profession und Professionalität, ganz besonders im Coaching-Business. Wir haben, Felix und ich haben letztens über Hochstapler gesprochen. Und davon gibt es ja eben einige auf dem Markt. Und ich finde, so diese eigenen Kompetenzbereiche und diesen Demut und diese Achtsamkeit mitzubringen, sich selbst nicht zuzutrauen oder sich auf dieses Ross zu setzen, zu sagen, so, ich weiß, was gut ist, ich weiß, was richtig ist und du solltest dies tun, das solltest jenes tun oder das lassen und Erfolg als pauschales Konstrukt zu definieren. Ich glaube, dass das erstmal ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, der als Person, die im Coaching-Bereich unterwegs ist, dass das Platz und Raum finden muss. Denn ich glaube, dass das häufig auch eben eben so dieses Problem ist, dass viele Menschen auch eben diese Lösung suchen im Außen.
Ja.
Und es viele Leute gibt, die das auch suggerieren und sagen, ja, ich habe halt die Lösung. Also ich habe halt die Lösung für dich. Und viele Leute da halt eben, ich glaube auch nicht wenig Geld ausgeben, um eben mit dieser Lösung dann ein besseres Leben führen zu können. Also würde ich mal behaupten, mit der Gewissheit, dass diese eine Lösung halt gar nicht existiert.
Existiert, ja, vor allen Dingen so, nicht im Außen.
Ja, genau, nicht im Außen.
Ja.
Aber es ist halt einfach immer noch so der, es ist halt eben einfach immer noch sehr häufig und deswegen, ja, finde ich das auch nochmal wichtig hervorzuheben, eben diese eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten auch zu wissen, zu erkennen und auch zu sagen, okay, an dieser Stelle bin ich, glaube ich, raus, lass uns doch mal gucken, wer oder was dir vielleicht weiterhelfen kann und sich nicht irgendwie rausnehmen zu müssen.
Ja.
Ich kann das jetzt hier regeln, koste es, was es wolle. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja. Und das ist ja auch viel kompetenter, als zu sagen, ich kann das alles abdecken oder alles bedienen. Und ich empfinde das auch, dass es mehr Sicherheit transportiert, als wenn gesagt wird, ich mache das alles.
Ja, spricht für dich, aber es, glaube ich, tun nicht viele. Also es tun hoffentlich immer mehr, aber ich gebe dir da völlig recht, das sehe ich genauso. Ich wollte nochmal vielleicht für all diejenigen, die zuhören, die gar keine Ahnung haben, was Reiki ist. Vielleicht magst du das vielleicht nochmal kurz erläutern und dann würde ich da daraufhin vielleicht die ein oder andere Frage stellen wollen.
Ja, das kannst du sehr gerne tun. Also das ist natürlich eine schwierige Frage oder schwierige Antwort, die ich dir jetzt gebe, weil ich weiß nicht, ob sie dir ausreicht. Ich probiere es mal. Also Reiki ist eine alte Heilmeditation, würde ich fast sagen. Es ist eine Meditationsform, in der es um Präsenz geht und um Präsenz mit dem, was ist. Und dadurch, dass wir präsent mit etwas sind, gibt es so etwas wie eine Bezeugung. Also man ist einfach präsent mit dem anderen Körper und dadurch kann der Körper von alleine wieder zurück in den Fluss kommen. Und dabei benutzen wir die Hände, müssen wir aber gar nicht unbedingt. Und es ist eine, ich würde es eine Meditationsachtsamkeitspraxis nennen, bei der wir einfach gemeinsam präsent mit dem sind, was da ist. Und dadurch kann es sich von alleine regulieren, das System kann sich regulieren und kommt wieder in den Fluss. Und der Körper ist ja, wenn er viel Stress erlebt, ob jetzt durch Trauma oder durch andere Geschichten, ist der ja entweder in einer Überaktivität oder in einer Unteraktivität, also Übererregung oder Untererregung oder wie man es nennen mag, je nachdem, aus welchem Bereich man kommt.
Ja.
Und wir streben natürlich alle an, wieder in einem regulierten Zustand zu sein, also in einem Zustand, wo der Körper sich von alleine wieder regulieren kann. Regulation heißt nicht immer nur entspannt zu sein, aber einfach sich selber wieder aus diesen Zuständen halten zu können, erstmal in diesen Zuständen und dann aber auch wieder zurückzubringen. Und dabei unterstützt Reiki. Und in meinen Kursen, ich arbeite sehr körperbasiert mit Reiki, also sehr weniger energetisch, würde ich es fast nennen, wobei der Körper ja reine Energie ist, weshalb es eigentlich alles Energiearbeit ist. Aber ich arbeite viel mit dem Nervensystem, ich erkläre viel das Nervensystem, ich erkläre, warum der Körper manchmal nicht so fließt, wie er fließen sollte oder wie sein Urzustand ist natürlich. Wir sind ja fließende Wesen. Ja, also alles in uns ist Vibration, alles vibriert, alles fließt. Und wenn wir eben halt traumatisiert sind oder ja, Dinge erlebt haben, die wir nicht gut verarbeiten können, nicht gut integrieren können, stockt diese Energie, stockt dieser Fluss im Körper und dadurch zeigen sich Symptome oder etwas klappt nicht mehr so gut im Außen. Es zeigen sich Situationen, die sich immer wiederholen. Und das zeige ich in den Kursen, wie diese Präsenz funktionieren kann. Und erstmal darf man präsent mit sich sein und schauen, was man dann bei sich so wahrnehmen kann und sich vor allen Dingen lernt, damit zu halten, weil das haben wir ja alle verlernt, überhaupt mit sich präsent zu sein, vor allen Dingen mit dem, was unangenehm wahrgenommen wird. Ja, und das ist Reiki.
Vielen Dank, wunderschöne Beschreibung.
Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst.
Ich kann damit sehr viel anfangen sogar, ja. Und ich bin, also ohne jetzt irgendwie mich einschleimen zu wollen oder so, aber ich glaube, das ist die schönste Beschreibung, die ich bisher gehört bzw. ja, gelesen habe. Denn für mich, und ich bin ja ein ehrlicher Mensch, für mich war das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht gar nicht so in der Form, wenn ich das so gelesen hätte, dann vielleicht gar nicht so viel, aber so das, was ich damals und wie ich die Dinge bewertet habe, war das für mich immer so Hippie-Hokus-Pokus. Ne?
Ja.
Und ich glaube auch, dass, dass das bei mir eine ganz große Rolle auch gespielt hat, wie ich so unterwegs war. Du hast halt gerade gesagt, ne, wenn ich mich so beobachte, Stand heute und wie ich früher war, glaube ich, dass bei mir aus ganz vielen Gründen ganz viele Schotten dicht waren. Und ich glaube, selbst Dinge, die mir gut getan hätten in meinem Leben, einfach keine Chance hatten, habe ich einfach nicht gegeben. So, und so war das auch eben einfach auch mein Weltbild geprägt, dass ich dann einfach auch gesagt habe, so ja, okay, irgendwie dies und jenes lehne ich ab. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie gehört hier in die Ecke, kenne ich nicht, will ich nicht, gehört einfach weg. Und das, was du beschrieben hast gerade, finde ich, macht an dieser Stelle auch nochmal total deutlich, wie gut das, was du anbietest, mit dem Coaching zusammenpasst. Denn genau, also zum Großteil, für mich, meine Definition dessen, kommt es nämlich genau darauf an, nämlich anzukommen, wahrzunehmen, achtsam Dinge zu betrachten, überhaupt sich die Zeit zu nehmen, so für sich und für die Themen und für die Gefühle und für all das, was jemanden so beschäftigt. Und dann, wenn ich mir das dann so bewusst mache, und da bin ich sehr dankbar auch dafür, dass ich eben nicht mehr so dieser militante, eingeschränkte Arsch von früher bin. Und wenn ich das dann halt einfach mal so in den Kontext bringe, dann macht das einfach total viel Sinn,
ja.
Weil es total viel möglich macht. Und das ja, finde ich total spannend, dieses Feld. Und wie sich dann natürlich auch, ja, wie sich dann so Ansichten mal so komplett wandeln können. Und für mich das überhaupt nicht mehr so abgedreht, super esoterisch anhört, sondern das, was du halt beschrieben hast und beschreibst und welche Faktoren eine Rolle spielen mit Sympathikus und Parasympathikus und so. Das macht einfach total viel Sinn, diese Dinge mit einzubeziehen, denn auch Coaching muss halt einfach ganzheitlich sein, weil ich denke, ja, ganz besonders im systemischen Kontext macht das ja anders gar keinen Sinn.
Total, sehe ich genauso. Und das ist aber natürlich auch etwas, also ich habe viele traumatherapeutische Ausbildungen inzwischen gemacht und bevor ich dieses Wissen nicht hatte, sahen meine Inhalte in den Kursen, aber natürlich auch in meinen Coachings komplett anders auch aus. Und ich habe einfach auch selber am eigenen Leib, und da kommen wir wieder zu dieser Frage von vorhin, selber festgestellt, was es da für Unterschiede gibt und was dieses Wissen eben halt auch ändert in der Umsetzung und bereichert auch. Und gerade beim Coaching geht es ja darum, wie du gerade sagst, präsent damit zu sein, was denn überhaupt los ist. Weil der Mensch, also ich finde, mein Job als Coach ist, dass der Klient mich nicht mehr braucht. Also das ist immer mein Ziel. Und dafür, ich sage immer so, wenn man noch Probleme hat, ist man nicht bereit, das Problem anzuschauen. Weil sobald man wirklich am Problem ist, gibt es immer gleichzeitig auch ein Ziel. Ja. Oder beziehungsweise gibt es immer gleich eine Lösung.
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel mit Präsenz, das ist genau das, was du gerade meintest. Wenn man sich wirklich Zeit nimmt und hinfühlt und hinschaut und damit präsent ist, was denn da los ist, gibt es auch immer gleichzeitig eine Lösung. Und da braucht es nicht ewig lange Coaching-Begleitung über Jahre hinweg oder keine Ahnung.
Ja.
Erlernte Hilflosigkeit fällt mir da nur als Stichwort ein.
Ja. Ich dachte gerade auch so, mir kam gerade so das Wort Bereitschaft nochmal so entgegengeflogen. Ja. Also, weil ich glaube, das ist auch das, was bei mir einfach so eine große Rolle gespielt hat, ne? Also die Bereitschaft hingucken zu wollen, die Bereitschaft, mal was Unangenehmes auf den Tisch zu bringen, die Bereitschaft, was anderes mal zu probieren und so, ne? Also all die Dinge, die ich halt einfach abgelehnt habe, ja, ich glaube, dass das auch einfach eine große Rolle spielt, diese Bereitschaft mitzubringen und sich drauf einlassen zu können, weil ich denke, in so einem Zwangskontext, ich meine, da gibt es sicherlich auch Erfolgsgeschichten, oder Lösungen, aber ich glaube, dass diese Bereitschaft, naja, die sollte und müsste auch in unserer, im gesamtgesellschaftlichen Kontext vielleicht auch nochmal etwas wachsen, naja, um bestimmte Veränderungen nachhaltig auch, was so humanistische Ansätze angeht oder so, oder Unternehmenskontexte, die so durch die Pandemie bedingt vielleicht auch immer mehr merken, okay, der Mensch spielt dann doch mehr eine Rolle, als wir immer so gedacht haben.
Ja.
Und ich glaube, dass dann solche Dinge halt einfach auch gut helfen können, mal in den Kontakt zu kommen.
Ja, und vor allen Dingen auch die Bereitschaft zu haben, das aufzugeben, was der Gewinn dadurch ist, ne? Also
ja.
Wir haben ja alle Gewinne durch unsere Probleme und das müssten wir natürlich auch aufgeben, wenn wir eine Lösung parat haben.
Ja. Und du hast mal geschrieben, da waren wir schon etwas länger im Kontakt, da hast du mal geschrieben, ich finde es so toll, dass es auch Normale in dieser Branche gibt,
ja.
Ausrufezeichen.
Ja.
Was hast denn du damit ganz konkret gemeint?
Ja, mit normal, das ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Ich glaube, wenn ich mir diesen Satz jetzt nochmal, oder das, was ich da geschrieben habe, das habe ich dir irgendwie mal per Nachricht, DM oder so geschrieben.
Ja.
Ne?
Mhm.
Damit meine ich greifbar und verkörpert. Also das man normaler Mensch bleiben kann und nicht in so Extreme wandern muss, wenn man in dieser Arbeit ist. Also was mir einfach, gerade auf Instagram, also ich meine, das ist ja das Musterbuch von im Coaching-Bereich. Also da findest du ja von bis und womit ich einfach nicht so viel anfangen kann, ist, wenn das in so Extremen wandert. Also für mich ist gesund sein, was wir im Bestfall ja sind, wenn wir mit Menschen arbeiten, soweit wie es eben halt gut haltbar für uns selbst ist. Sind ja alle nicht irgendwie fertig mit uns. Aber für mich bedeutet Normalsein in diesem Kontext, dass ich nichts groß ausschließen muss. Also nur weil ich jetzt Coach bin, heißt das nicht, dass ich jetzt nicht schlechte Tage haben darf. Ja? Das heißt nicht, dass ich gern mal abends einen Wein trinke oder eine Chipstüte esse. Oder das heißt nicht, dass ich irgendwie auch Probleme habe oder Scheißgedanken habe oder mal einen Tag weine. Und für mich heißt in dem Kontext Normalsein, dass ich ein ganz normaler Mensch bin und das, was ich lerne und das, in dem, wo ich gut drin bin, das nach außen bringe. Aber oft finde ich diesen Bereich so krass dogmatisch in eine andere Richtung.
Mhm. Ja.
Also so, jetzt darfst du kein Fleisch mehr essen, jetzt darfst du nie wieder rauchen, du darfst nie wieder trinken, du darfst nie wieder schlechte Gedanken haben, weil sonst bist du kein verkörperter,
was auch immer,
guter Coach. Ja, ja. Und das ist für mich eine andere Form von Traumareaktion. Ja, also
ja.
Das ist für mich nicht gesund. Und das, finde ich, zeigt auch kein gesundes Bild in dieser Branche. Und deswegen meinte ich, glaube ich, ist es so schön, mal normale Coaches zu treffen.
Ja, ich habe mich total gefreut, als du das geschrieben hast. weil Felix und ich uns ganz häufig darüber unterhalten haben und ich auch ganz ehrlich am Anfang, dieser Anfang, der ist noch wirklich gar nicht lange her, dass ich während meiner Coaching-Ausbildung halt ein total großes Thema mit eigenen Rollen hatte. Also so, welche Rolle oder welche Rollen nehme ich ein,
ja,
und wann fühle ich was und was sehen eigentlich andere in mir und so, klassische Themen. Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal bei der Aufstellungsarbeit vielleicht drauf zu sprechen. Und ich habe halt auch gemerkt, so, boah, als ich dann gedacht habe, so, ich mache mich selbstständig noch. Ich habe ja schon 2013 meine Freiberuflichkeit als Grafiker gestartet und habe das einfach nebenbei gemacht. Das ist dann durch die Pandemie komplett eingebrochen. Denn eben als Freiberufler oder als Grafiker dann freiberuflich arbeitest du dann halt extern zu, bist dann vielleicht externer Grafiker für Unternehmen XY und so. Und da war es schon so, dass dann halt einfach direkt gesagt wurde, ja, also alle externen Dinge müssen wir jetzt kappen, hier Geld einsparen und so, ne? Dann habe ich zu 80% mit Bands und Labels und kontextähnlichen Kundinnen und Kunden zusammengearbeitet, die waren alle platt, also da gab es nichts mit Live und so, da war dann Feierabend. Und dann habe ich ja die Coaching-Selbstständigkeit angemeldet, noch während ich in der Ausbildung war, weil ich gemerkt habe, so haben wir gerade drüber gesprochen, ich habe das gespürt, boah, das könnte was sein, endlich, finally etwas gefunden in meinem Leben, wovon ich überzeugt bin, was Potenzial hat für mich und für meine, für meine Business-Idee. Und das könnte ich mir sogar bis zur Rente vorstellen, so in echt.
Ja.
So, ne?
Und so, ich hab halt so richtig in echt.
Ja, so richtig in echt. Und ich habe halt echt da habe ich auch schon so oft drüber gesprochen, dann auch als Jugendlicher, dann immer diese Frage, ja, was wirst du denn jetzt mal, was willst du machen und so. Und so, boah, ja, ey, ich mache so viel so gerne, aber keine Ahnung, warum, fand ich schon damals so absurd, warum sollte und warum muss ich mich eigentlich auf ein so ein Ding festnageln?
Ja.
So, aber dann spielen diese Dinge halt immer wieder so eine Rolle und dann habe ich dann so angefangen, mein Konzept zu schreiben und so. Und da ging es halt eher so um so inhaltliche Dinge. Ne? Also meine Coaching-Definition, mein Ansatz, die Ethikrichtlinien, humanistische Themen und so weiter. Alles klar, so, da hat sich auch nicht viel verändert, würde ich mal behaupten. Aber ich habe da irgendwie gar keine Rolle gespielt. Und dann ging es so darum, ja, okay, dann muss ich mich ja jetzt irgendwie sichtbar machen, ne? Also ich muss mich jetzt sichtbar machen. Früher war das immer so, ich habe einfach immer nur die ganzen Sachen gepostet, die ich designt habe. Und da habe ich mal zwischendurch so ein Foto von mir hochgeladen, wie ich da irgendwie irgendwo rumsitze, fertig. Und jetzt aber, ja, jetzt muss ich ja ganz anders da dran gehen. Und dann habe ich noch gedacht, und darauf, also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich halt so gedacht, ja, Tätowierungen, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt so, sind die da wohl, naja, ne, zieh ich mal lieber ein langes Hemd an. Lange Hose auch, ja, wenn man so ein bisschen was sieht, ist glaube ich nicht so schlimm. So, aber da fing das schon an, dass ich dann für mich die Frage gestellt habe, so, oder ich habe sie mir dann beantwortet in Form von, pack mal lieber weg, weil, weiß ich gar nicht, weil so, ich dachte dann, hinterher kam die Erkenntnis so, ja, weil es könnte ja passieren, dass jemand dich nicht anschreibt oder nicht mit dir in Kontakt tritt, weil du halt irgendwie so ein voll tätowierter Typ bist. Und dann dachte ich aber so, als ich diese Erkenntnis hatte, dachte ich so, ja, aber genau mit denen will ich auch gar nicht zusammenarbeiten. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, von Beginn an für mich eine klare Position einzunehmen, zu sagen so, ja, ey, ich bin halt komplett voll tätowiert und ich, also so laufe ich ja auch rum. Ich laufe jetzt nicht mit Anzügen rum, obwohl ich Anzüge geil finde. Ich trage gerne Anzug, aber halt in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin. Und das, ich glaube, in dem Prozess bin ich immer noch so ein bisschen und merke jetzt gerade eben, so seit einem knappen Jahr, anderthalb Jahre, dass ich mit meinen Fähigkeiten und Ressourcen und Erfahrungen, die ich mitbringe, vielleicht gar nicht aus so einem klassischen Beruf oder Ausbildung oder Studium, aber dass ich halt so die Dinge, die mich definieren und meine Persönlichkeit definiert, dass es da noch erstrebenswerter ist, dann da hinzuschauen und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dann nicht nur das Produkt und das Angebot und diesen Coaching-Ansatz wählen, sondern eben halt gerne mit mir zusammenarbeiten, ja, weil ich eben frei und authentisch sein darf. Und ich merke auch, dass sich das also total gut anfühlt, das dann auch sein lassen voll zu können, so, ja, und nicht irgendwie immer so, oh, das muss ich verdecken und das darf ich nicht sagen und jetzt muss ich vorsichtig sein und so. Und das war aber auch ein Prozess und ich finde das total abgefahren, dass ich da mich selbst total schnell in so eine Nische gebracht habe und ich das gar nicht gerallt habe, wie schnell ich da gelandet bin.
Das ging mir aber ganz genauso. Also am Anfang, ich glaube, die ersten zwei Jahre habe ich natürlich, ja, also so funktionieren wir Menschen natürlich. Wir gucken, wie macht das Rudel das? Und dann passen wir uns an, weil wir wollen ja dazugehören. Ja. War bei mir ganz genauso. Ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt Reiki-Ausbildung gebe, dann muss ich doch die und die Kategorien erfüllen. Und habe das auch am Anfang echt durchgezogen, ja. Ich hatte dann meine ganzen Essentials, meine Karten, mein Räucherwerk und saß da und dachte, so gehört das, weil so sieht das ja auf Instagram aus. Ja. Und habe dann irgendwann einfach gemerkt, Merle, sag mal, das ist so, das bist einfach nicht du. Und habe dann auch gemerkt, dass ich natürlich auch krass polarisiere. Also ich bin jetzt nicht eine klassische Reiki-Lehrerin, wo jeder sagt, ja, das passt voll zu Merle, dass die Reiki-Lehrerin ist und so, wie man Reiki vielleicht im großen Kontext versteht. Und als ich dann aber auch angefangen habe, das Ganze so zu machen, wie ich es wirklich fühle und lebe, ist das auch ganz anders, also ganz anders angekommen. Also ich bin ja gar nicht so sonderlich zum Beispiel aktiv auf Instagram. Also ich poste relativ wenig. Und mir wird ständig gesagt von tollen Menschen, die damit arbeiten, mit so Content-Beratung, Merle, du musst es häufiger machen. Und ich merke aber einfach, das ist nicht meins, da so jeden Tag zu posten und irgendwie zu erzählen, was ich dann für tolle Angebote habe. Und ich merke aber auch, dass ich das mit meinen Klienten gar nicht brauche, weil sich das irgendwie von alleine vermehrt. Und das ist wirklich auch, seit ich das so mache, wie ich das empfinde, dass ich meine Tattoos zeige, wie du es gerade gesagt hast, dass ich frei nach Schnauze rede und wirklich auch so rede, wie als würde ich mit meinen Freundinnen und Freunden irgendwie im Wohnzimmer sitzen und wir sitzen und essen gemeinsam und einfach ich bin und wirklich nicht eine Rolle spiele und wirklich auch vereine, was ich erfahre. So. Und ich werde auch häufig, kriege ich Nachrichten, ja, ich bin auch Reiki-Lehrerin und ich bin auch Ergotherapeutin und ich finde das so toll, dass du das alles vereinst. Und für mich war das nie eine Frage, das nicht zu vereinen. Und seit ich das immer mehr mache, und da bin ich übrigens genauso im Prozess wie du, gerade jetzt auch mit der Aufstellungsarbeit, ich glaube, dieser Prozess hört auch nie auf. Und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, dass wir einfach im Prozess bleiben dürfen, weil wir unsere eigenen Chefs sind.
Ja, das stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja, du hast ja auf deiner Webseite geschrieben, ich hatte das gerade schon in unserer kurzen Vorbesprechung einmal erwähnt. Da steht auf deiner Webseite, mir ist wichtig zu erwähnen, dass ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe und modern spirituell arbeite und ausbilde. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt gerade irgendwie nochmal so beschrieben hast, trifft es, glaube ich, ganz gut nochmal so in so einer, zusammengefassten Form. Ja.
Ja, und wenn man in so einer Branche arbeitet, ich finde es eigentlich so falsch, dieses Wort Spiritualität, das ist ja kein blödes Wort, aber dass man das immer erklären muss, weil das eben halt so viele Beispiele hat, mit denen ich mich eben halt nicht identifizieren kann. Und für mich bedeutet Spiritualität einfach, ich verkörpere das, ich verkörpere mich, ich drücke mich aus und ich bin mit mir verbunden Und ich bin vor allen Dingen mit meinem Körper, aber eben halt auch mit all dem anderen, was man nicht greifen kann, verbunden. Und das ist, geht nur in beidseitiger Richtung. Also für mich geht nicht nur das eine, sondern es ist nur die Kombi möglich. Und das bedeutet für mich das, ja.
Ja, und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel früher, als ich solche Dinge pauschal abgelehnt habe und mich denen auch nicht zuwenden wollte und das einfach, so massiv abwenden wollte von mir. Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, dass das, was du gerade beschrieben hast, Spiritualität so als solches, dass es ja immer bedeutet, ja hinzuschauen und was kommen zu lassen, was dann vielleicht irgendwie mit meinem Erleben und was mit dem, was mich ja bis hierhin gebracht hat, ja irgendwie auch geformt hat. Und wenn es da so Themen gibt, wo ich nicht hinschauen möchte oder die mir unangenehm sind oder so, ja, dann klar. Dann lehne ich das eher lieber ab, weil dann ist es einfacher, das irgendwie auch irgendwie zur Seite zu legen, weil sonst müsste ich mich ja, es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich müsste mich ja mit Dingen beschäftigen, mit denen ich mich vielleicht nicht beschäftigen will. Und auch wieder da so die Bereitschaft, die Themen und auch so innere Prozesse, die alle nicht immer nur rein rational zu betrachten sind, auch kommen zu lassen. Ich glaube, dass das auch ganz besonders so im Coaching-Kontext oder generell in der Beratung einfach immer wieder Raum finden muss, ganz besonders, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die diesen Zugang oder diesen Kontakt zu so inneren Anteilen und inneren Themen einfach nicht haben, kann so ein Coaching und eine professionelle Person gegenüber halt einfach ein riesengroßer Mehrwert sein, dann das halt einfach aufzumachen, so begleitet natürlich. Ne?
Eben. Ja, weil das nämlich, was fehlt, ist ja oft gar nicht der Wille, sondern einfach die Sicherheit, ne, es zu tun. Also wenn uns die Sicherheit fehlt, dann werden wir einen Teufel tun, uns für irgendwas zu öffnen. Und das kann halt durch einen Coaching-Prozess einfach erlangt werden, diese Sicherheit und oder durch eine Therapie. Und dann ist plötzlich der Wille da. Und du hast natürlich recht, es braucht vorher den Willen, dass er überhaupt zum Coaching kommt, der Klient. Ja. Aber ja, hast du recht.
Ja. Du hast jetzt, oder wir haben jetzt gerade schon das ein oder andere Mal die Aufstellungsarbeit auch am Rande erwähnt.
Ja.
Ich mache auch Aufstellungsarbeit, aber ich hatte dir das auch schon mal erzählt, ich mache das mit Schleichtieren oder mit so Holzfigürchen. Mhm. Also so halt richtig lahm, also so richtig langweilig.
Oh, das würde ich so nicht sagen.
Ja, aber so im Vergleich zu dem, was du machst, dann doch schon, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Nein, das ist natürlich nicht nur langweilig und lahm, aber ich finde, so wie du die Aufstellungsarbeit und Abende gestaltest, es ist auf jeden Fall nochmal ein viel größeres und spannenderes Feld. Und deswegen würde ich dich einmal bitten, mal zu erzählen, weil ich weiß es ganz ehrlich auch nicht. Also ich kenne das eben so halt, hab's aber selbst noch nie ausprobieren dürfen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie du deine Aufstellungsarbeiten denn so gestaltest. Und schieß einfach mal los.
Sehr gerne. Also einmal möchte ich einmal sagen, dass die Aufstellung, ob jetzt nun mit Brett, mit Schleichfiguren, Playmobilfiguren oder Holzfiguren und die Aufstellungsarbeit mit Menschen sich eigentlich sehr gleicht, finde ich. Mhm. Natürlich ist das mit Menschen nochmal ein bisschen greifbarer für manche Menschen und das ist natürlich alles ein bisschen tiefer als jetzt mit einem Brett zum Beispiel, aber auch eine Brettaufstellung kann großartig in die Tiefe gehen.
Ja.
Wie würde ich meine Aufstellungsabende beschreiben oder meine Aufstellungsarbeit, meinst du?
Ja.
Ich habe, was ich jetzt mache, ist tatsächlich, ich verbinde die nervensystemorientierte Arbeit mit Aufstellung und das gibt es so noch gar nicht so richtig viel. Und zwar ist das so, dass ich Aufstellungsabende gebe und ich gebe natürlich auch Aufstellungen im Einzelkontext, da zum Beispiel auch mit einem Brett oder online über grafische Dinge oder eben halt über Zettel, also mit Bodenankern, dass wir mit Zetteln arbeiten oder mit Gegenständen, Kissen oder. Und im Gruppenkontext, worauf ich jetzt meinen Fokus vermehrt gelegt habe, weil es eben halt so toll ist, arbeiten wir mit Stellvertretern, Stellvertreterinnen, Menschen, die sich sozusagen zur Verfügung für gewisse Rollen, für gewisse Positionen anbieten, ohne dass sie Infos haben, weil ich viel verdeckt arbeite. Also dass wir sprechen nicht öffentlich über das, was der Klient mitbringt an Thema.
Okay.
So, dass einfach mehr Raum fürs Spüren und weniger fürs Interpretieren da ist. Und das findet in einem Abend, in einem Kontext statt. Also ich biete Aufstellungsabende an. Das heißt, da kommen 3 Klienten mit eigenem Thema und 5 bis 7 Menschen als Stellvertreter, Stellvertreterin. Und dann kommen wir so zusammen, und dann gibt es 3 Aufstellungen pro Abend. Und genau, jetzt habe ich vergessen, was deine Frage war.
Nö, das war die Frage. Okay. Ich habe gesagt, schieß einfach mal los, erzähl mal, was du so treibst. Ich habe auf jeden Fall schon einen besseren Einblick bekommen. Wie lange dauert denn so eine Aufstellung? Kann man das sagen? Oder von wann bis wann? Ist es sehr unterschiedlich?
Also der Aufstellungsabend bei mir geht jetzt zum Beispiel von 16:30 bis 21 Uhr, wobei dazwischen natürlich immer Pausen sein sollten. Und ich würde sagen, eine Aufstellung kann von 10 Minuten bis 90 Minuten gehen. Und ich kenne auch Aufstellungen oder habe von Aufstellungen gehört, die über Stunden hinweg gehen, wo ich immer nicht genau weiß, was eigentlich der Begleiter der Aufstellung da so genau macht. Mhm. Weil wir können ja direktiv arbeiten oder eben halt der Aufstellung komplett das Feld überlassen. Es ist ja alles möglich von bis. Es gibt ja verschiedenste Aufstellungsarten. Und gleichzeitig denke ich, wenn wir uns in so einem Rahmen geben, dass ein Begleiter dabei ist, sollte der Begleiter auch ein bisschen den Überblick bewahren, was hier gerade eigentlich noch dienlich innerhalb der Aufstellung ist und was nicht. Mhm. Und der Begleiter, also ich in der Art und Weise oder auch du, wenn du mit Einzelkontext arbeitest, hat ja immer eine Begleitungsposition. Das heißt, ich leite da nichts. Also ich gebe nichts vor, ich gebe vielleicht ein paar Ideen. Ich sehe ja viel mehr Dinge als der Klient an sich, weil ich natürlich Erfahrung in dem Bereich habe. Aber es ist nicht meine Aufgabe, das Thema zu forcieren oder irgendwie vorzugeben oder irgendwie zu steuern. Sondern das ist ja das Schöne an der Aufstellungsarbeit, dass sich das zeigt, was der Klient bereit ist zu sehen und was das System bereit ist zu zeigen. Und da kann man ja wenig zugeben. Das ist ja das Schöne daran, dass auch die Stellvertreter das Feedback geben, das fühlt sich nicht stimmig an oder bis hierhin und nicht weiter oder das System rebelliert oder man merkt einfach, dass man kommt nicht weiter. Und für mich ist es nochmal wichtig zu sagen, dass Aufstellungsarbeit sehr verschrien ist, was ich total schade finde, weil das so eine unfassbar geile Arbeit ist, mit der man so schnell, so intensiv klar werden kann mit sich selbst. Ja. Und das, was es eben halt auch macht, ist genau das, finde ich, ein Aufstellungsleiter, Begleiter sollte seine Grenzen kennen und sollte klar begrenzen da, wo es über seine Kompetenzen hinausgeht. Und das ist eben halt auch der Grund, warum es viel verschrien ist, weil Aufstellungsarbeit oft sehr abdriftet in so eine Rekreation von Trauma. Also oftmals, wenn wir traumatisiert sind, haben wir ja auch so Bock auf Drama und auf Spüren und wir wollen uns wieder spüren. Und oft driften Aufstellungen sehr ab in so ein Drama. Und das geht eben halt auch anders. Und das habe ich Gott sei Dank durch meine Trauma-Ausbildung und gelernt, dass das auch anders geht. Und deshalb kombiniere ich das jetzt miteinander und schaue halt eben halt auch, wo befindet sich der Klient, wo befindet sich das Nervensystem des Klienten und wie weit können wir hier eigentlich gehen, dass das Ganze überhaupt auch noch verarbeitet werden kann und nicht sich einfach nur dramatisch anfühlt. Und am Ende geht man völlig im Freeze-Modus nach Hause und rafft eigentlich gar nichts mehr und kann gar nichts mehr für sich verarbeiten. Und das ist, finde ich, wichtig für diese Arbeit. Ja. Mhm.
Also ich habe auch mit Aufstellungen häufig so die Erfahrung gesammelt, dass das am Ende so einfach diese große Erkenntnis noch mit sich bringen kann. Also Akteure, Akteurinnen halt auf so einem Tisch einfach mit Schleichfiguren, Tieren als Repräsentant oder Teil des Systems einfach auch eine Funktion zu geben und die dann auch mal zu positionieren, was es dann eben ausmacht, zu erkennen, wo guckt denn eigentlich das Schweinchen hin, wo guckt der Hirsch eigentlich hin, wo steht der, an welcher Stelle und weshalb, kann also nonverbal, weil da einfach nonverbal so viel passiert und halt einfach auch im Inneren so viel passiert, habe ich auch eben die Erfahrung gesammelt, dass das am Ende einfach so diese große Erkenntnis mit sich gebracht hat und dann, dass die nächste Sitzung einfach die Abschlusssitzung war, weil es war auf einmal alles klar, es war sowieso alles klar, nur diese Aufstellung hat es halt einfach eben deutlich gemacht. Und jetzt hast du ja viel Platz auch in deinen Räumlichkeiten. Und wenn ich jetzt so eine Aufstellung mit Schleichfiguren mache, dann ist das überschaubar. Dann habe ich hier irgendwie so ein Setting-Schreibtisch und dann stehen dann da so 20 Figuren drauf und dann darf der oder diejenige halt eben die Figuren aussuchen, die jetzt eben passend erscheinen.
Ja.
Wie kann ich mir und wie können sich denn die Zuhörenden dann so eine Aufstellung mit echten Menschen in so einem echten Raum vorstellen? Wie funktioniert das?
Also es läuft erstmal so ab, dass ich, das machen natürlich alle Aufstellungsleiter, Begleiter anders, aber ich gehe mit dem, der aufstellt sozusagen, gehe ich erstmal in einen Extraraum. Ich habe ja zwei Räume, die ich auch trennen kann voneinander. Und dann darf derjenige erstmal überhaupt erzählen, warum er sich für so eine Aufstellung angemeldet hat, also was sein Anliegen sozusagen ist, was ihn beschäftigt. Und dabei geht es gar nicht darum, konkret das Thema zu wissen, weil wenn wir das immer wüssten, bräuchten wir wahrscheinlich die Aufstellung nicht. Sondern wir arbeiten uns so ein bisschen an den Symptomen ab. Also wir gucken mal, was ist überhaupt alles da, wie zeigt sich das Thema und wie zeigt sich das vor allen Dingen nicht. Also das, was wird nicht erzählt, ist auch sehr wichtig. Und dann bespreche ich mit dem Klienten, was sinnvoll wäre aufzustellen für das Thema. Und da ist mir immer total wichtig, dass das mit dem Klienten auch resoniert. Also ich gebe das nicht vor und sage, das machen wir jetzt. Sondern wir erarbeiten das gemeinsam, sodass das System und also der Klient an sich wirklich das auch spürt, was wir da machen und versteht. Und dann gehen wir zurück in den großen Raum und dann gibt es die Stellvertreter und Stellvertreterinnen, die jederzeit frei wählen können, ob sie gewählt werden wollen oder nicht. Das kann sich jederzeit ändern.
Ja.
Und dann darf der Klient eben halt sich für diese Rollen, die wir gemeinsam besprochen haben, für die Position, die für das Thema, für sein Thema, ihr Thema wichtig sind, darf er sich Menschen aussuchen. Und dann kann das zum Beispiel sein, dass es innere Anteile sind oder Menschen aus dem Familiensystem oder aus dem beruflichen Kontext oder aus verschiedensten Beziehungen. Und die darf er dann im Feld, das heißt, ich habe einen großen Raum, den wir klar abgrenzen sozusagen. Also was heißt klar abgrenzen, aber das ist offensichtlich, wo das Feld ist.
Ja.
Darf er dann frei reinstellen und dann ziehe ich mich zurück mit dem Klienten zusammen. Wir schauen erstmal drauf, was ja das Besondere an der Aufstellungsarbeit ist, dass wir das innere Bild nach außen bringen und dadurch einfach den präsent sind, da sind wir wieder am Anfang der Podcast-Folge, präsent mit dem sind, was im Innen ist. Also wir stärken sozusagen den inneren Beobachter dadurch, dass wir den inneren Prozess nach außen bringen. Und allein das verändert schon alles. Also da laufen schon die ersten Tränen.
Ja. Ja.
Weil der Klient oftmals schon in den ersten Sekunden sieht, was eigentlich los ist und das nur dadurch, dass dieser innere Prozess sichtbar gemacht wird. Es geht ja oft darum, etwas zu sehen und zu spüren und sichtbar zu machen, was vielleicht lange nicht sichtbar sein durfte. Und dann bewegen sich die Stellvertreter oder haben Impulse oder haben überhaupt keine Impulse, was auch ein Impuls ist, sprechen miteinander, bewegen sich im Raum, fühlen sich vielleicht zueinander hingezogen, fühlen sich abgestoßen voneinander. Und so ergibt das Ganze eine Dynamik, die oftmals für den Klienten keine neue Erkenntnis ist. Also es ist nicht so, dass der Klient dann sagt, oh, das ist ja was ganz Neues, sondern der Klient sagt eher, es ist genauso, wie ich es wahrnehme und wird dann eingeladen in eine Präsenz mit sich selbst und mit dem, was er eigentlich schon wirklich wahrnimmt und wird bestätigt und er bekommt dadurch auf absurde Art und Weise neue Erkenntnisse.
Ja, abgefahren.
Und ergibt sich einfach am Ende ein Bild, was dem Klienten eben halt hilft. Das ist nicht immer ein heilsames Bild. Also eine Aufstellung muss nicht immer mit einem wunderschönen, ruhigen wir liegen uns alle in den Armen und lieben uns Bild zu Ende gehen, sondern es geht eben halt mit dem Bild zu Ende, welches dem Prozess entspricht. Und das ist das Schöne daran.
Cool.
Ja.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
Ja, also, sehr gerne.
Ja, das ist echt total spannend. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, also was das für ein Gefühl sein muss, wenn dann so innere Prozesse dann nach außen gebracht werden und dann wirklich so in echter Gestalt, ne, mit einem echten Menschen und mit Dynamiken und mit eigenen Anteilen auch dann wiederum, was die einzelnen Menschen mit sich bringen und so abgefahren. Ja, interessant. Ja.
Und das Coole ist halt, dadurch, dass wir verdeckt arbeiten, kann der Klient oftmals, es ist beides toll, ne, mit offenem Thema zu arbeiten, aber eben halt auch mit dem verdeckten Thema. Und ich habe einfach festgestellt, durch das verdeckte Thema, es ist erstens intimer, es wird eine Intimität bewahrt und es wird achtsamer damit umgegangen. Und es ist weniger Raum für Interpretation und der Klient merkt halt, oh krass, das ist ja wirklich meins und die wissen ja gar nicht, für was oder wen sie stehen. Und dadurch bekommt das oftmals, ist es sogar noch greifbarer für den Klienten. Ja.
Ja. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Ich glaube, die hat es aber auch in sich.
Oh Gott.
Ich stelle sie einfach mal, okay?
Ja, stell mal.
Wie viel Esoterik benötigt Coaching?
Ui. Ich weiß nicht, ob ich dir diese Frage beantworten kann. Was definierst du denn unter Esoterik?
Unter Esoterik definiere ich so ein bisschen, also ursprünglich so die Bedeutung des Begriffs, so diese philosophische Lehre, die für so ein, die so auch viel mit inneren Prozessen und mit inneren Dingen zu tun hat und,
ja.
Und so ein Kreis beschreibt und offen ist. Für mich ist Esoterik dann auch wieder so ein Stück so Offenheit nicht so ein festgefahren sein, sondern halt eine Offenheit der Welt gegenüber und auch Dingen gegenüber, die vielleicht nicht ganz so rational
greifbar
und greifbar sind. So Felix und ich reden ganz oft über Akte X und Außerirdische. das ist so das ein bisschen, was ich meine mit Esoterik.
Ja, also ich glaube, man darf sich, also wie sage ich das jetzt? Also Esoterik, ich glaube, wenn man sich selber bereit ist zu begegnen, ist das ja sehr esoterisch und spirituell oder wie auch immer man das alles beschimpft.
Klingt
möchte.
Auf jeden Fall schon sehr esoterisch.
Ja, und ich glaube, dazu sollte man bereit sein, weil wenn man etwas sucht, sucht man meistens sich selbst und das ist oft eben halt nicht so greifbar für einen. Und man sollte schon bereit sein, sich selbst zu begegnen. Und das ist ja auch das Schöne daran, man wird damit ja auch belohnt. Also das ist ja das größte Geschenk all dieser Branchen, wenn man dann bereit ist, diesen Weg zu gehen. Das Geschenk am Ende bist ja du selbst und nicht irgendwie, was weiß ich was, eine tolle Erkenntnis, sondern man sammelt sich ja einfach Stück für Stück ein. Und dafür sollte man wahrscheinlich sehr esoterisch sein.
Ja, wahrscheinlich. Ja, würde ich auch sagen.
Wenn wir denn das esoterisch meinen, was wir meinen.
Als solches definieren, ja. Ich glaube, das ist ja auch immer wieder so eine Sache, ne? Also die einen so, die anderen so.
Ja.
Aber ich finde es ganz schön, wie du es gesagt hast, so sich selbst zu begegnen oder begegnen zu wollen. Ich glaube, das ist so vielleicht der wichtige Punkt an dieser Sache. Und vielleicht auch sogar ein Stück weit das, worauf ich auch vielleicht hinaus wollte, als ich diese Frage hier so ausformuliert habe. Weil ich glaube, dass das eben so dieser, das ist auf der einen Ebene halt super logisch und super klar, also dass es das eben ist. Und auf der anderen Seite glaube ich halt für viele, viele Menschen unfassbar schwer. Also so klar das auch ist, sich selbst zu begegnen oder sich selbst begegnen zu müssen bei den Themen und bei den ganzen Dingen, die einen so beschäftigen, genauso schwer ist es da überhaupt, das halt eben zuzulassen. Ne?
Total. Oder, und sich dort zu halten und dass es eben halt auch kein Quickfix ist, sondern ein Lebensprozess. Also,
voll.
Also das sich selber einzusammeln, das ist eben halt ein Lebensprozess und es sollte einem auch klar sein, dass der Coach, der da vor einem sitzt, sich eben auch auf diesem Lebensprozess befindet. Und oft finden ja auch so Idealisierungen und sonst was statt und ach, ihr seid so weit und das ist ja totaler Bullshit. Also wir sind ja genau so weit wie alle anderen und kein Deut besser.
Ja.
Und wir alle befinden uns auf diesem Lebensprozess und das ist mal mehr, mal weniger schlimm und tief und leicht.
Ja, boah, wunderbares Schlusswort. Super. Ja, Merle, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke und für deine offenen Worte an dieser Stelle. Es hat mich sehr gefreut, das Interview mit dir hier zu führen. Und wenn du Interesse hast, mal zu schauen, was Merle überhaupt so treibt und wie viel sie wirklich bei Instagram postet, denn ich glaube, so wenig ist das gar nicht, wie sie es gerade so erwähnt hat, dann findet ihr Merle unter Merle Seemann Coaching und auch im Internet unter merleseemanncoaching.com. Da könnt ihr auch nochmal das ein oder andere nachlesen. Und vielen Dank, Merle, für deine
danke
Zeit.
Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte und dass du dir Zeit genommen hast. Und dass ich Gästin sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Einblicke und wir sprechen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.